Tod in der Villa. Ein Krimi von Charlotte Zietz.
Verdammt, mein Vater war schneller. Aber es war knapp. Wir saßen gemeinsam am Esstisch im Wohnzimmer und spielten Cluedo. Das Spiel, bei dem man herausfinden musste, wer den Grafen Eutin ermordet hatte, wo er ermordet wurde und mit welchem Gegenstand. Wir führten eine Strichliste. Momentan hatten wir Gleichstand und wetteiferten alle darum zu gewinnen. Und nun hatte mein Vater angekündigt, den Fall aufzulösen. Es war, fing er betont langsam an und schaute meiner Mutter und mir nacheinander in die Augen. Eins war klar, er genoss jeden Augenblick wie ein Stück Schokolade, das man sich auf der Zunge zergehen lässt. Fräulein Ming im Musikzimmer mit dem Seil. Die Antwort stimmte. Leider. Denn damit rutschte mein Vater den 5 Kugeln Eis, die wir als Belohnung für den besten Halbjahr-Cluedo-Spieler ausgemacht hatten, ein kleines Stück näher. Wollen wir noch eine? Seine Frage, auf die ich gerne mit Ja geantwortet hätte, wurde unterbrochen vom Ringen des Telefons. Mein Vater stand auf und schaute mit einem Seufzen auf die Nummer. Chris hier, was gibt's? Seine Miene verfinsterte sich, er strich sich mit der Hand über seinen Stoppelbart und räusperte sich. Nach kurzer Zeit, mit weiteren Stoppelbart-Streicheleinheiten, legte er auf und schaute uns ernst an. Eine weitere Runde müssen wir auch später verschieben. Ich habe gerade von Kramer erfahren, dass der alte Lobrecht tot von seiner Tochter Bettina aufgefunden wurde. Ich muss los zu seiner Villa. Schade, war das Einzige, was ich dachte. Ich hatte den Alten gemocht. Mir hatte der Lobrecht früher immer einen Lolli gegeben, wenn wir an seiner Villa vorbeigekommen waren. Dabei hatte er immer mit seiner freundlichen, warmen Stimme gesagt, »Hier, für dich, mein kleiner Lieblingskommissar.« Aber zurück in die Gegenwart. »Ich darf doch bestimmt mit, oder?« Mein Vater hielt mitten in der Bewegung inne. »Du willst dir einen Toten anschauen?« Er sah mich halb belustigt, halb ungläubig an. »Du sagst doch selber immer, dass ich nach dir komme und bestimmt irgendwann einen großartigen Kommissar abgeben werde.« Ha, damit hatte ich ihn. Ich frage kurz bei Kramer nach, ob das in Ordnung ist. Aber du gehst auf jeden Fall nicht mit rein, ist das klar? Trotz meiner überdimensionalen Neugier antwortete ich mit Ja, aber nur unter Protest. Da musste mein Vater lachen. 10 Minuten später waren wir bei der Villa von Graf Hermann Lobrecht angekommen und stiegen aus. Wie schon etliche Male zuvor verschlug es mir auch dieses Mal die Sprache. Ein Kiesweg führte vorbei an kleinen Podesten mit steinernen Köpfen zu ein paar Stufen, hinter denen eine riesige Tür aufragte. Die Fassade der Villa war beige gestrichen. In jedem Stock konnte ich 6 Fenster entdecken. Weiße Statuen standen auf den Brüstungen der insgesamt 8 Balkone und auf dem schrägen Dach mit den roten Ziegeln. Es war ein bisschen wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, zu den alten Griechen oder Römern. Während der Kies unter unseren Schuhen knirschte, gingen wir, mein Vater, Kommissar Kramer und ich, den Weg entlang. Poseidon war in den Sockel des ersten Kopfes eingemeißelt worden. Irgendwie faszinierte mich dieser Typ mit dem Bart und den finster dreinblickenden Augen. Plötzlich hörte ich einen Knall. Eine Pistole, dachte ich. Aber ich war fast schon enttäuscht. Es war nur die Tür, die sich hinter meinem Vater und Kramer geschlossen hatte. Mein Blick fiel wieder auf den Meeresgott. »Ey, Junge, was machst du da?« Die barsche Stimme gehörte zu einem Mann mit weißen Haaren und einem Schnurrbart. Er trug eine Kochmütze und schaute mich böse an. »Ich warte auf meinen Vater, der ist bei der Kripo.« »Ach so, sag das doch gleich«, brummte der Typ. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?« »Graboff ist mein Name. Gabriel Graboff. Bin hier der Koch oder Bar oder, ach egal. Der Lobrecht ist ja tot. Echt komisch, diese Sache. Betty hat mich ja gleich gerufen. Es sah so aus, als würde der Alte schlafen.« Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Bin wohl erstmal arbeitslos. Betty? Bettina Lobrecht, die Tochter. Und wer hat ihn umgebracht? Das ist ja die Frage. Ach, und falls du mich verdächtigen solltest, kann ich dir gleich sagen, ich war einkaufen. Als ich nach Hause kam, hat Betty mir sofort Bescheid gesagt. Ich hatte also gar keine Zeit, jemanden abzumurksen. Deshalb fragte ich ihn gleich, was mir als erstes in den Sinn kam. Können Sie das auch beweisen? Haben Sie einen Kassenzettel oder so? Warte mal, Jungchen, ich hab den hier irgendwo eingesteckt. Murmelnd durchsuchte er seine Taschen. Hier, nein, warte, doch nicht. Ah, da ist er ja. Er reichte mir ein zerknülltes Stück Papier, das ich glatt strich und durchlas. Ah, da unten steht's. Einkauf um 15:36 Uhr am 17.07. Ach, und wenn du meine Meinung hören willst, ich glaube ja, dass die Wies was damit zu tun hat. Die verheimlicht doch was. Ich schaute ihn wohl ziemlich blöd an, denn er antwortete lachend, das ist die Haushälterin hier. Findest sie wahrscheinlich in der Eingangshalle. Ich nickte und wandte mich der großen Tür zu. Als ich bei ihr angekommen war, erkannte ich einen grauen Wolfskopf, unter dem ein Türklopfer angebracht war. Sollte ich einfach mal klopfen? Schon im nächsten Moment stellte sich heraus, dass ich das gar nicht musste. Die Tür ging auf und Kramer und mein Vater traten heraus.
Da bist du ja, sagte ich und hoffte, dass mein Vater nicht bemerkt hatte, dass ich gerade dabei gewesen war, mein Versprechen zu brechen.
Na, Spaß gehabt?
Ja, die Statuen und ich haben uns Witze erzählt, meinte ich ironisch.
Alles klar, sagte er und schaute in die Ferne. Wir müssen gleich zum Museum für Archäologie. Der Direktor des Museums, Jakob Blatt, war anscheinend gut mit Graf Lobrecht befreundet.
Okay.
Übrigens, Herr Grabo, der Koch, hat mir von einer Frau Wiese erzählt und sie auch gleich verdächtigt.
Na sowas, mit der habe ich gerade geredet.
Und um diesen Herrn Grabo kümmern wir uns später noch. Du darfst übrigens mit zum Museum, willst du?
Was für eine Frage.
Natürlich. Nach einer weiteren kurzen Fahrt durch die Straßen gelangten wir zum Museum für Archäologie, dessen Eingang von zwei Statuen bewacht wurde. Eine zeigte einen Mann mit Locken, der eine Leier in der Hand hielt. Die andere stellte eine Frau dar, die eine Muschel in ihrer rechten Hand trug. Die Säulen ließen das Museum aussehen, als wäre es tatsächlich ein 2000 Jahre alter Tempel, der nur darauf wartete, von mir entdeckt zu werden. Nachdem wir die gläserne Tür passiert hatten, kam uns sofort ein Mann entgegen. Er trug einen grauen Anzug, war stämmig und wirkte ein bisschen durcheinander.
»Der Kommissar, sehr schön. Ich bin Jakob Blatt. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Die Nachricht hat mich zutiefst erschüttert.«
Neugierig schaute ich zwischen ihm und meinem Vater hin und her. Klar, ein Tod machte einen traurig, aber durcheinander? Während ich darüber nachdachte, fielen mir die Schweißperlen auf, die sich auf seiner Stirn bildeten. Merkwürdig.
»Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Gibt es einen Raum, wo wir ungestört sind?«
»Ja, folgen Sie mir.«
Jakob Blatt, mein Vater und Kommissar Kramer verließen den Eingangsbereich und bogen nach rechts ab. Ich ließ meinen Blick schweifen. Es war ein irres Gefühl, gemeinsam mit dem Skelett eines Dinosauriers in einem Raum zu sein. Da bemerkte ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Ein Mann mit Brille und Hemd kam eilig auf mich zu und starrte mich dabei unentwegt an.
»Seid ihr wegen Herrn Lobrecht da?«
Meine Alarmglocken, die zuvor zu schrillen angefangen hatten, beruhigten sich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Trotzdem antwortete ich ihm wahrheitsgemäß, »Ja, dann kann ich dir eins sagen. Er hatte vor, eine neue Vase bei, jetzt bitte nicht lachen, Frau Vase zu kaufen. Herr Lobrecht und ich haben viel zusammengearbeitet. Deshalb hat er mir das erzählt.«
»Und warum erzählen Sie mir das? Warum wenden Sie sich nicht an meinen Vater?«
»Ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Dein Freund und Helfer, ist klar. Erzähl es gerne deinem Vater, aber du, nicht ich.«
»Okay.« Ein kurzer Moment der Stille breitete sich aus.
»Wie heißen Sie eigentlich?«
»Professor Blume, zu Ihren Diensten.« Er verbeugte sich und zwinkerte mir zu. 10 Sekunden später war er wieder weg. Ein bisschen perplex stand ich da. Meine Motivation, zu Frau Vase zu gehen, hielt sich in Grenzen. Keiner konnte sie wirklich leiden. Sie war ein bisschen so, wie ich mir immer böse Stiefmütter in Märchen vorgestellt hatte. Die Wangenknochen gut sichtbar, graues Haar, das zu einem Dutt geflochten war, Hakennase, Brille. Aber am schlimmsten waren die Augen. Grau und blass. Wer von ihnen angeschaut wurde, wünschte sich woanders hin.
Aber was sollte ich machen?
Meine Neugier war eh schon geweckt. Eilig verließ ich das Museum und überquerte die Straße. Ich wollte das Ganze möglichst schnell hinter mich bringen. Trotzdem betrat ich den Laden zögerlich. Ich fühlte mich ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen.
»Wie kann ich dir helfen?« erklang sofort eine Stimme.
Ihre Stimme war so hoch, viel zu hoch. Ich wollte fragen, ob sie mir sagen können, ob Herr Lobrecht, »Lass mich mit diesem Mann in Ruhe. Komm gerne wieder, wenn du etwas kaufen willst.«
So viel zum Thema Informationsbeschaffung.
»Danke, nette Frau. Dieser Mann kann mir gestohlen bleiben.«
Böse Stiefmutter.
Eindeutig. Ganz schnell war ich wieder weg. Ich konnte nicht schlafen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich erstmal alles in eine Reihenfolge bringen musste. Ich machte mir im Kopf eine Tabelle. Motiv, Verdächtige.
Es gab 6 davon.
Herr Direktor Blatt kannte Herrn Lobrecht anscheinend sehr gut, wirkte aber bei unserem Treffen eher durcheinander. Auch seine Schweißtropfen waren mir im Gedächtnis geblieben. Professor Blume hatte scheinbar auch mit ihm zusammengearbeitet, wollte aber gleichzeitig nichts mit der Polizei zu tun haben. Das hatte man ja deutlich gehört. Dieser Koch, Herr Grabo, hatte nichts von dem Mord. Er war jetzt arbeitslos und behauptete eh beim Einkaufen gewesen zu sein. Allerdings konnte er als Koch auch ziemlich viel beeinflussen. Vielleicht hatte er irgendwo einen Tropfen Gift hinzugefügt. Auch Frau Vase hatte anscheinend Kontakt mit Herrn Lobrecht gehabt, wenn auch keinen guten. Und dann war da noch Frau Wies. Herr Grabo hatte sie beschuldigt. Aber ich wusste weder warum, noch wusste ich, wie der Kontakt zwischen ihr und Herr Lobrecht gewesen war. Und bei einer Suche im Internet war ich tatsächlich noch auf diesen Artikel gestoßen. Millionär verlässt Ehefrau. Der stadtbekannte Millionär Hermann Lobrecht gab am 5.6. offiziell bekannt, dass seine Ehe mit Akaya Kling nun endgültig vorbei sei. Hierbei betonte er, das war ziemlich interessant für meine privaten Ermittlungen. Vielleicht war diese Akaya Kling wütend auf ihren Ehemann gewesen. Dann wäre das Ganze ein sehr brutaler Racheakt. Aber es waren nur Vermutungen. Während ich im Kopf alles durchging, schlief ich langsam ein. Ruckartig fuhr ich hoch. In meinen Träumen hatte mich ein Phantom durch das Museum gejagt und mit einer gruseligen Stimme gerufen, die mir einen Schauer über den Rücken jagte. Meine Entscheidung stand jetzt fest. Der Traum hatte dazu beigetragen. Okay, es war Einbruch und ziemlich verboten, aber wenn mich niemand sah und ich niemandem davon erzählte, ich würde in die Villa einsteigen und mich ein bisschen umsehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas entdeckte, das die Polizei nicht schon vor Stunden gefunden hatte, war sehr niedrig. Aber da war dieses Gefühl, etwas tun zu müssen. Dieses Gefühl, das mich ganz einnahm, hatte ich noch nie besiegen können. Schon zum 2. Mal an diesem Tag stand ich vor der Villa. Aber jetzt war es Nacht. Es war stockfinster und es war totenstill. Deshalb regte mich das Knirschen der Kieselsteine ziemlich auf. Schon mein Atem war mir zu laut. Die steinernen Podeste warfen lange Schatten auf den Boden. Nach ewigen Minuten war ich wieder an der Tür mit dem Wolfskopf angekommen. Erst drückte ich ganz sachte, dann immer fester. Nichts. Okay, damit hatte ich schon gerechnet. Vorsichtig schaute ich nach links und rechts. 7 Meter entfernt zu meiner Rechten führte ein Regenrohr hinauf zum Dach. Dabei kam es an 2 Balkonen vorbei. Bei dem einen entdeckte ich ein angelehntes Fenster. Mir war klar, was ich zu tun hatte. Ich näherte mich dem Rohr und bedachte es mit einem prüfenden Blick. In einem Abstand von ungefähr 1,5 Metern gab es Halterungen, an die ich mich eventuell festklammern konnte. Ich griff nach der 2. Halterung und stellte meine Fußspitze auf die 1. Vorsichtig streckte ich meinen Arm nach der nächsten aus und bekam sie zu fassen. So kraxelte ich immer weiter nach oben, bis ich auf einer Höhe von 5 Metern den Balkon erreichte. Ich musste erst einmal durchatmen. Dann ließ ich meinen Arm durch den Fensterspalt ins Innere gleiten und fasste nach dem Griff. Ich drehte ihn und öffnete das Fenster. Langsam stieg ich ein. Der Raum, in dem ich stand, war mit einem Teppich ausgelegt. Altmodische Sessel standen herum. Auf der linken Seite des Raumes war ein Regal mit staubigen Büchern. An der rechten Wand war eine Karte von Europa aufgehängt, daneben eine von Griechenland. Aber was meine Aufmerksamkeit auf sich zog, war das rot-weiße Band, das sich durch den Raum zog. Glück gehabt, ich war tatsächlich im richtigen Zimmer gelandet. Ich trat 1 Meter an das Band heran. Auf den ersten Blick konnte ich nichts Verdächtiges entdecken. Ich ignorierte die Absperrung und machte einen Schritt in die verbotene Zone. Es war wie mein eigenes Cluedo-Spiel. Den Tatort hatte ich schon. Aber Täter und Waffe fehlten mir noch. Dieses Spiel würde ich gewinnen. Systematisch suchte ich die Sessel und das Regal ab und kniete mich schließlich hin, um unter das Regal zu schauen, als ich plötzlich eine Hand auf meine Schulter legte. Mein Herz stockte kurz, dann fing es an zu rasen. Mein Atem wurde schneller. Ganz langsam drehte ich meinen Kopf. Die roten Haare waren das Erste, was mir auffiel, schulterlang und glatt. Ich schaute einer Frau ins Gesicht. Ihr Gesicht war schmal und schön. Ihre Augen hatten einen leichten Grünton. »Steh auf«, sagte die Frau mit einer Stimme, die keinen Widerstand duldete. »Wer sind Sie?«, war das Einzige, was ich herausbrachte. »Wer bist du? Was du hier machst, ist Einbruch. Ich wollte nur schauen wegen Herrn Lobrecht.« Meine Stimme gewann an Selbstbewusstsein. Wobei auch Sie begehen Einbruch.
Ihr Gesicht verhärtete sich. Mir gehört dieses Haus. Dieses Haus gehört Herrn Lobrecht. Aber da machte es Klick. Die Frau vor mir war Bettina.
Und jetzt antworte auf meine Frage. Wer bist du?
Ich sagte es ihr einfach ins Gesicht. Mein Name ist Jan Rudolfs. Ich bin der Sohn von Kommissar Rudolfs.
Ach, der Kommissar. Schnüffelst du hier etwa rum? Na, wenn das so ist, komm mit.
Sie führte mich eine geschwungene Windeltreppe hinunter. Ich fand mich in einem Raum, nein, einer Halle wieder. Die Eingangshalle schloss ich.
Torben, komm, mir ist hier ein Fisch ins Netz gegangen.
Ich glaube, er ist uns auf die Schliche gekommen. Aus einem kleinen Nebenraum trat ein Mann. Mein Mund klappte auf. Es war Kommissar Kramer.
Torben Kramer.
Sie? Ich versuchte, so viel Verachtung wie möglich in dieses Wort zu stecken. Wenn ich ihnen auf die Schliche gekommen war, wie Bettina gesagt hatte, dann handelte es sich bei den beiden um die Mörder von Hermann Lobrecht.
Ja, ich. Auf dem Weg zu Geld und Macht.
Ich hätte ja noch gewartet. Ich meine, er war eh halbtot.
Aber weißt du, manchmal siegt die Liebe zu einer anderen Person.
Er drückte Bettina Lobrecht einen Kuss auf die Wange.
Jetzt lass uns dieses nervige Kind beseitigen.
Bettina nahm eine Spritze von Kramer entgegen, die sie sah eigentlich gerade verstauen wollte.
Dann stieß sie ein Lachen aus. Ein gruseliges Lachen, in das auch Kramer einfiel.
Uns gehört seine Villa, uns gehört sein Geld. Besser kann es doch nicht werden.
Langsam setzte sie die Spritze an, als plötzlich die Haustür aufging. 5 Leute stürmten in den Eingangsbereich. Herr Grabo, mein Vater und 3 Polizisten.
Verblüfft ließ Bettina die Spritze fallen.
Nehmen Sie die Hände hoch.
Knurrend taten die beiden wie gesagt.
Jan, warte im Auto auf mich.
Als mein Vater eine halbe Stunde später zu mir kam, blickte ich ihm müde entgegen.
Falls du wissen willst, wieso wir aufgetaucht sind.
Herr Grabo wohnt genau gegenüber in einer Angestelltenwohnung.
Von dort aus hat er entdeckt, dass ein Junge, der verblüffende Ähnlichkeit mit dir hatte, an einem Regenrohr die Hauswand hinaufkletterte. Da hat er mir gleich Bescheid gegeben. Er hatte meine Handynummern, da ich ja gestern mit ihm gesprochen hatte.
Bettina und mein eigentlich wertgeschätzter Kollege Kramer haben übrigens gestanden, dass sie den Mord an Hermann Lobrecht begangen haben. Nur, um schneller an sein Geld zu kommen.
Sie haben ihn in seinem Arbeitszimmer ermordet, mit einer Giftspritze.
Und als ich dann kam, wollten sie mich auch aus dem Weg schaffen. Obwohl ich nicht mal den geringsten Verdacht hatte, dass die beiden die Täter sind.
Tja, ach und über deinen nächtlichen Ausflug reden wir morgen noch, Freundchen.
Stumm nickte ich. Ich dachte an das Auftreten von Frau Vase und Professor Blume.
Frau Vase konnte Herrn Lobrecht offenbar nicht leiden und Professor Blume die Polizei nicht.
Warum, wusste ich nicht. Aber da es mitten in der Nacht war und ich sehr müde, hob ich mir diese Gedanken für den nächsten Tag auf. Dann hatte ich etwas zu tun.
Innerhalb von 10 Sekunden war ich eingeschlafen.
Mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Das war Tod in der Villa. Ein Kinderkrimi von Charlotte Zietz.